Guten Morgen. Willkommen bei der HIAG Immobilien Holding AG Jahresergebnis 2023 Telefonkonferenz und Live-Webcast. Mein Name ist Sandra, Ihre Chorus-Call-Operatorin. Ich übergebe jetzt das Wort an Marco Feusi, CEO. Bitte schön.
Ja, vielen Dank, Sandra, für die Organisation und Einleitung. Guten Morgen, meine geschätzten Damen und Herren. Wir begrüßen Sie herzlich zur Präsentation der Jahresergebnisse 2023 der HIAG Immobilien Holding AG. Mein Name ist Marco Feusi, mit dabei ist auch unser CFO Stefan Hilber. Es freut uns sehr, dass Sie so zahlreich per Webcast und Telefonkonferenz dabei sein können. Die heutige Präsentation, Jahresbericht wie auch separate Nachhaltigkeitsbericht neu separat, können seit heute früh auf unserer Homepage heruntergeladen werden. Stefan und ich werden in den nächsten rund 40 Minuten auf die wichtigsten Punkte des Berichtsjahres 2023 eingehen und stehen am Schluss wie gewohnt für Ihre Fragen zur Verfügung. Wie Sie heute Morgen vielleicht schon aus unserer Medienmitteilung entnehmen konnten, darf HIAG auf ein gutes Geschäftsjahr 2023 zurückblicken. In einem anspruchsvollen Marktumfeld haben alle unsere drei Geschäftsfelder maßgeblich zum Unternehmenserfolg beitragen können und wir dürfen Ihnen heute ein äußerst solides Zahlenset und starkes operatives Unternehmensergebnis präsentieren. Das Nettoergebnis ohne Wertänderung mit 48,6 Millionen Schweizer Franken stieg gegenüber dem Vorjahr deutlich um fast 27% an. Die Abwertung des gesamten Immobilienportfolios betrug lediglich knapp 2 Millionen. Die Wertsteigerung der Entwicklungsliegenschaften konnten die zinsbedingten Abwertungen der Bestandsliegenschaften nahezu vollständig kompensieren. Auch das Vermietungsgeschäft verlief sehr erfreulich. Der Mietertrag wurde um gute 3,9% auf 70,3 Millionen gesteigert. Zudem haben wir die Leerstände auf ein rekordtiefes Niveau von jetzt 4% nochmals deutlich reduzieren können. Auch das Transaktionsgeschäft leistete wiederum einen substanziellen Ergebnisbeitrag. Dieser Erfolg kommt aus weiteren Stockwerkeigentumsverkäufen sowie aus der Veräußerung von Liegenschaften zu Verkaufspreisen, die deutlich über den Bilanzwerten erfolgten. Im letzten Jahr haben wir auch die Finanzierungssicherheit und die unternehmerische Flexibilität von HIAG weiter gestärkt, indem wir eine kommittierte Syndikatskreditlinie mit einem Volumen von 500 Millionen mit verschiedenen Schweizer Banken abschließen konnten. HIAG verfügt über eine ausgezeichnete und aufgrund des guten Geschäftsergebnisses nochmals verbesserte Kapitalstruktur mit einer Eigenkapitalquote von fast 54% sowie einem Nettoverschuldungsgrad von unter 40%. Vor dem Hintergrund des guten Geschäftsgangs im 2023 und der positiven Zukunftsaussichten, insbesondere im operativen Bereich, wird der Verwaltungsrat der Generalversammlung eine um 6,9% höhere Dividende von 3,10 Franken je ausstehende Aktie beantragen. 75% der Ausschüttung soll dabei aus den Kapitaleinlagereserven erfolgen, was für Schweizer Privatinvestoren steuerprivilegiert ist. Nach diesen kurzen Ausführungen der Schlüsselhighlights darf ich an Stefan übergeben für die detaillierte Erläuterung der Finanz- und Portfoliozahlen sowie der Finanzierungssituation.
Ja, vielen Dank, Marco. Sehr geehrte Damen und Herren, gerne heiße ich Sie ebenfalls herzlich willkommen zur Präsentation unserer Jahreszahlen und vielen Dank auch von meiner Seite, dass Sie sich so zahlreich eingewählt haben. Wie Sie vorher von Marco gehört haben, hat HIAG ein sehr erfreuliches Jahr hinter sich bringen können. Dies widerspiegelt sich entsprechend in der Erfolgsrechnung. Neben den gestiegenen operativen Erträgen, auf die ich in den nächsten Folien gerne im Detail eingehe, bewegten sich die Betriebsaufwendungen im erwarteten Rahmen. Die Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr hängt mit dem Stockwerkeigentumsprojekt auf dem Kama-Areal bzw. mit der verbundenen Verbuchungspraxis Percentage of Completion zusammen. Dabei werden die getätigten Investitionen abhängig des Baufortschritts und des Verkaufsstands in der Erfolgsrechnung erfasst. Dagegen stehen entsprechende Erträge unter der Position Ertrag aus Verkauf Liegenschaften. Die übrigen Erträge und einen wesentlichen Teil der Betriebsaufwendungen fallen auf das Metallrecycling-Geschäft unserer Tochtergesellschaft Jäger Rebossard in Lancy. Das Geschäft wurde bisher von der Thommen Group im Auftrag von HIAC betrieben. Wir sind aktuell daran, das Geschäft komplett der Thommen Group zu übergeben, wobei sie neue Mieterin auf dem Areal wird. Aufgrund der seit 2022 stark angestiegenen Marktzinsen haben sich die Finanzaufwendungen entsprechend erhöht. Des Weiteren führte die Steuersatzreduktion im Kanton Aargau im Jahr 2022 zu einem verhältnismäßig deutlich tieferen Steueraufwand als im Berichtsjahr. Das operative Geschäft konnte diese Effekte jedoch kompensieren. Der Gewinn vor Neubewertung lag mit 48,6 Millionen um 27% über dem Vorjahr. Aufgrund des tieferen Neubewertungsresultats im Berichtsjahr lag der Reingewinn mit 47 Millionen um 53% unter dem Vorjahr. Mit diesem Ergebnis resultiert eine Eigenkapitalrendite von 4,4%. Gerne gebe ich Ihnen in den nächsten Folien mehr Details zum Ergebnis. Die Grafik auf dieser Folie illustriert, woher die Steigerung des vereinnahmten Mietertrags kommt. Neuvermietungen und Abschlüsse von Projekten im Jahr 2022 und 2023 sind die Hauptgründe für die Steigerung des Mietertrags im Vergleich zum Vorjahr 2022. Insgesamt trugen diese beiden Effekte 4,1 Millionen an zusätzlichen Mieterträgen bei. In diesem Zusammenhang haben vor allem die Mietverträge auf dem Areal in Dietikon mit den Mieten XXX Lutz, Migro und Smith Toys wesentlich zur Steigerung beigetragen. Reduzierend wirkten neben gekündigten Verträgen auch die wegfallenden Mieten auf verschiedenen Entwicklungsarealen aufgrund des Projektfortschritts. Insbesondere aufgrund des Baustarts des Wohnhochhauses Alto in Zürich-Altstetten und des Gewerbegebäudes Fahrwerk in Winterthur. Die Index- und Referenzzinsanpassungen sowie die zusätzlichen Mieten aus den getätigten Akquisitionen im Jahr 2022 konnten die wegfallenden Mieten aufgrund der verkauften Liegenschaften weitgehend kompensieren. Damit resultiert am Ende ein um 3,9% höherer Mietertrag von 70,3 Millionen. Im Like-for-Like-Vergleich konnte der Mietertrag gar um 6,6% erhöht werden. Der Leerstand des Gesamtportfolios konnte unter anderem aufgrund Neuvermietungen erneut deutlich gesenkt werden. Zu Beginn des Jahres lag der Leerstand bei 6,4% und per Ende Jahr um 2,4 Prozentpunkte tiefer bei rekordtiefen 4,0%. Noch vor 5 Jahren bezifferte sich der Leerstand auf 16,2%. Unter anderem durch den guten Vermietungsstand konnte die Nettorendite auf 4,2% gesteigert werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge reduzierte sich leicht von 7 auf 6,7 Jahre. Die Mietverträge der 15 Top-Mieter weisen eine noch höhere Restlaufzeit von 9 Jahren auf. Die größten Mieter von HIAC sind allesamt etablierte Unternehmen mit guter Bonität, die zusammen 43% der Mieterträge der HIAC tragen. Das Fälligkeitsprofil der Mietverträge ist sehr ausgeglichen und zeigt keine Klumpenrisiken. Die Investitionen in unsere Entwicklungen erreichten in etwa dasselbe Volumen wie die Verkäufe von über 100 Millionen Schweizer Franken, womit die Portfoliogröße insgesamt in etwa stabil blieb, mit 1,9 Milliarden Franken. Knapp 60% unseres Liegenschaftenportfolios besteht aus Bestandsimmobilien und rund 800 Millionen bzw. 40% des Portfolios entfallen auf Entwicklungsliegenschaften. Die Stärke unseres Geschäftsmodells zeigt sich insbesondere auch in den Neubewertungen. Dem Abwertungsdruck aufgrund der gestiegenen Zinssätze konnte aufgrund der Fortschritte in den Entwicklungen entscheidend entgegengetreten werden. Damit wurden die Abwertungen auf dem Bestand in der Höhe von 27,4 Millionen bzw. 2,4% des Liegenschaftenwerts vor Neubewertung mit den Aufwertungen bei den Entwicklungen von total 25,4 Millionen weitgehend kompensiert. Die Diskontierungssätze sind erwartungsgemäß aufgrund der Zinsentwicklung angestiegen. In obiger Grafik sehen Sie die Bandbreiten der realen Diskontierung. Im Vergleich zur Bewertung per Ende 2022 ist der durchschnittliche reale Diskontsatz um 11 Basispunkte angestiegen. Neben den Diskontsätzen sind aber noch andere Parameter bei den Bewertungen genauso wichtig, wobei sich beispielsweise die Marktmieten und die Leerstandsannahmen weitgehend positiv oder zumindest stabil entwickelt haben. Aus diesem Grund sind die Abwertungen deutlich tiefer ausgefallen, als dies die Zinsentwicklungen warten ließe. Dies wurde, wie erwähnt, durch die Fortschritte bei den Projektentwicklungen noch verstärkt. Bilanzstruktur zeigt sich nach wie vor äußerst solide und konnte in den letzten Jahren deutlich gestärkt werden. Die Eigenkapitalquote liegt bei 54% und der Loan-to-Value netto knapp unter 40%. Damit besteht aktuell ein Fremdfinanzierungsspielraum für werthaltige Investitionen im Umfang von 180 Millionen, bis wir die von uns selbst definierte Loan-to-Value-Obergrenze von 45% erreichen würden. Selbstredend erweitern die liquiden Mittel aus den Verkäufen von Stockwerkeigentum und nicht mehr strategiekonformen Liegenschaften den Finanzierungsspielraum für unsere Investitionen deutlich. Der durchschnittliche bezahlte Zinssatz erhöhte sich im Berichtszeitraum erwartungsgemäß von 1% auf 1,6%. Per Ende des letzten Jahres nutzten wir die inverse Zinskurve und sicherten variabel verzinste Finanzierungstranchen für wenige Jahre ab. Wir konnten dabei Zinsen fixieren, die bis zu 60 Basispunkte unter den aktuell kurzfristigen Zinsen liegen. Unter anderem dadurch haben wir die durchschnittliche Zinsbindung von 2,8 auf 3,2 Jahre verlängern können. Hier konnte im August letzten Jahres erfolgreich eine an Nachhaltigkeitsziele gebundene 500 Millionen kommittierte unbesicherte Konsortialkreditlinie abschließen. Die Linie wurde von den Konsortialbanken für 5 Jahre gewährt, wobei für hier auch äußerst attraktive Konditionen verhandelt werden konnten. Durch die Konsortialkreditlinie wurden die Hypotheken weitgehend zurückgeführt, womit per Stichtag nur 9% der Fremdfinanzierung aus Hypotheken besteht. Die Syndikatskreditlinie gibt hier auch große finanzielle Flexibilität und Finanzierungssicherheit für die anstehenden Projekte, was ich Ihnen gerne auf der nächsten Folie noch veranschaulichen werde. Die Fälligkeitsstruktur der Finanzierungen zeigt sich auch nach Etablierung der Konsortialkreditlinie ausgeglichen. Aufgrund der einzelnen Durchschnittszinsen pro Fälligkeitsjahr ist keine größere Steigerung des durchschnittlichen Fremdfinanzierungssatzes zu erwarten, sollten sich die Zinsen wie derzeit prognostiziert entwickeln. Fortgeschrittene Projektentwicklungen erfordern vor allem in der Bauphase hohe Investitionsvolumen, womit auch deren Finanzierungssicherheit zentral ist. Die Höhe der Syndikatskreditlinie wurde so definiert, dass die laufenden Projekte sowie die kurz vor Baustart stehenden und mittelfristigen Projekte gut finanziert sind. Die laufenden und die kurz vor Baustart stehenden Immobilienprojekte erfordern insgesamt rund 330 Millionen an Investitionen. Die mittelfristig zu den noch möglichen Projekten nochmals 270 Millionen. Durch den Anteil an Stockwerkeigentumsprojekten fließt auch wieder ein wesentlicher Teil an Liquidität zu uns zurück. Alleine aus den Stockwerkeigentumsprojekten in Cham erwarten wir knapp 220 Millionen an Rückflüssen. Zudem haben wir intern für die nächsten Jahre ein Investitionsprogramm für nicht mehr strategiekonforme Liegenschaften erarbeitet, das wiederum rund 140 Millionen an Rückflüssen generieren sollte. Somit resultiert aus der Syndikatskreditlinie genügend Spielraum, sodass die im Mai auslaufende Anleihe auch durch die Syndikatskreditlinie abgelöst werden könnte. Sollten die Konditionen auf dem Anleihemarkt deutlich schlechter sein als diejenigen im Syndikatskredit. Ich hoffe, dass ich Ihnen einen guten Überblick über die Jahreszahlen 2023 und die aktuelle Finanzierungssituation geben konnte. Ich gebe gerne zurück an Marco.
Ja, vielen Dank, Stefan. Im Thema Portfolio Asset Management habe ich Ihnen heute eine Folie mitgebracht, und zwar zum Thema Inflation. Mit dieser Darstellung hier auf der Folie 19 zeigen wir Ihnen gerne nochmals auf, dass sich ein Großteil unserer Mieten entsprechend der Teuerungsentwicklung sowie Veränderung des Referenzzinssatzes anpassen lassen. Damit besitzen wir in unserem Geschäft einen Inflationsschutz und können zu einem guten Teil die aktuell höheren marktbedingten Finanzierungskosten kompensieren. In der linken Kreisgrafik sehen Sie, dass 70% unserer gesamten Mieterträge direkt an die Teuerungsentwicklung gekoppelt sind. Der durchschnittliche Indexierungsgrad beträgt 97%. In der mittleren Kreisgrafik sehen Sie die Übersicht der Mietverträge, wo Referenzzinssatzveränderungen entsprechende Mietzinsanpassungen erlauben. Das sind primär Wohnungsmietverträge und unbefristete Geschäftsmietverträge. Per Stichtag Ende 2023 lag ein Großteil der Mieten noch bei einem Referenzzinssatzstand von 1,25 respektive 1,5%. Der im Dezember erfolgte Erhöhungsschritt auf 1,75% haben wir im Januar mietrechtlich umgesetzt und ist daher in der Grafik noch nicht ersichtlich. Die ersten Mehrmieten werden dann ab Mai vereinnahmt werden. Mit den letztjährigen und diesjährigen Index- und Referenzzinssatzanpassungen werden wir in 2024 zusätzliche Mieterträge von rund 1,1 Millionen erhalten. Das sehen Sie auf der Folie am rechten Rand. Nun komme ich gerne zur Arealentwicklung auf Folie 21. Hier sehen Sie in kompakter tabellarischer Übersicht alle Projekte, die über eine sehr hohe Visibilität verfügen. Diese sind hier in drei Gruppen gegliedert, welche per Ende 2023 kurz vor Baufertigstellung waren, im Bau standen und welche wir in den nächsten drei Jahren bauen wollen. Bei den vier Projekten in der ersten Gruppe erfolgte die Übergabe der Flächen an die Mieter und Käufer bereits oder in den nächsten Wochen. Die jährliche Miete liegt bei diesen Projekten insgesamt bei 5,2 Millionen und wird im Verlauf dieses Jahres ertragswirksam. Beim Promotionsprojekt Chama Columbus waren per Ende Jahr 65% der Eigentumswohnungen beurkundet. Der Vermarktungsstand liegt heute bei guten 78%. Wir gehen davon aus, dass bis Ende Jahr dann fast alle Wohnungen verkauft sind. Die zwei aktuell im Rohbau stehenden Projekte in Winterthur und Zürich Altstetten verlaufen wie geplant und wir sind innerhalb der Kosten- und Zeitvorgaben. Die Vermarktung der Gewerbeflächen im Projekt Fahrwerk in Winterthur ist zurzeit etwas zäh. Wir sind aber zuversichtlich, dass wir für dieses gute Produkt in den nächsten Quartalen weitere Mietverträge abschließen können. Bei den Projekten Hausen-Lupfig sowie Cham zweite Etappe warten wir aktuell auf die rechtskräftigen Baubewilligungen. Gegen sämtliche Projekte sind aber keine Einsprachen eingegangen und wir hoffen daher, dass wir bald mit den Bauarbeiten beginnen können. Insgesamt rechnen wir bei diesen fünf Projekten mit jährlichen Mieteinnahmen von rund 9,4 Millionen und mit einem Verkaufserlös aus dem Wohneigentum in Cham von 128 Millionen. Für alle auf der hier, vorhin hier aufgeführten Projekte erwarten wir noch Investitionen von total rund 330 Millionen über die nächsten 3,5 Jahre sowie einen Entwicklungsgewinn von rund 110 Millionen. Am Ende 26 werden diese Projekte in der Summe 23 Millionen im jährlichen Mietertrag sowie rund 217 Millionen Cash wirksame Mittelrückflüsse aus dem Verkauf des Wohneigentums generieren. Auf dieser Folie stellen wir Ihnen gerne zwei Projekte etwas näher vor, wo wir inzwischen wesentliche Planungsmeilensteine erreichen konnten. Für die zweite Etappe in Cham, wie Sie bereits vorher schon gehört haben, erwarten wir in den nächsten Tagen die Baubewilligung. Hier soll mit dem Bau der 140 Wohnungen sowie 1000 Quadratmeter Gewerbeflächen voraussichtlich im August begonnen werden. Hier ist neu ein bedeutender Anteil an Wohneigentum geplant, da wir für dieses Marktsegment nach wie vor eine gute Nachfrage sehen. Damit wird die Profitabilität des Projekts nochmals deutlich verbessert und es fließen größere Mittel im Sinne des Capital Recyclings zurück. Die Gesamtinvestitionen für diese zweite Etappe liegen bei rund 97 Millionen und nach Fertigstellung rechnen wir aus den Renditeobjekten mit einem jährlichen Mietertrag von rund 2,5 Millionen. Auf der rechten Folienseite dürfen wir Ihnen erstmals das Projekt Schönau in Wetzikon im Kanton Zürich etwas konkreter vorstellen. Das rund 29.000 Quadratmeter große ehemalige Spinnereiareal ist wahrscheinlich das schönste Areal im aufstrebenden Zürich-Oberland und ein einzigartiger Ort. Auf dem Areal befinden sich heute geschützte und identitätsstiftende Bestandesbauten, eine wunderschöne parkähnliche Anlage mit großzügigen Grünflächen, altem Baubestand sowie ein eigener großer Weiher. Hier haben wir nach über 10-jähriger Planungszeit einen entscheidenden Fortschritt erzielen können, indem nun der öffentliche Gestaltungsplan im Februar rechtskräftig wurde. Damit sind die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen, dass für die Neubauten die Planung und Bauangaben zeitnah erfolgen können. Auf der Folie unten rechts sehen Sie im Modellfoto die geplanten Neubauten rot eingefärbt. Hier sind vorwiegend Wohnnutzungen vorgesehen, sowohl als Rendite als auch Promotionsprojekt. Mit der Folie auf Seite 23, die wir schon übrigens im September an unserem letzten Capital Market Day gezeigt und nun wieder aktualisiert haben, können wir Ihnen aufzeigen, dass unser Entwicklungsgeschäft wirtschaftlich sehr interessant ist und im Vergleich zum Vermietungsgeschäft wesentliche Zusatzrenditen generiert. Für diese Analyse verwenden wir die Segmentberichterstattung der letzten 4 Jahre und stellen eine vereinfachte Berechnung des Returns on Invested Capital für beide Segmente Yielding und Development an. Diese Kennzahl zeigt, welche Rendite auf dem eingesetzten Gesamtkapital erzielt wird. Für diese Berechnung setzen wir auf beim publizierten EBITDA, rechnen marktbedingte Wertänderungen raus und kommen zu einem entsprechenden adjustierten EBITDA, sodass man eine vergleichbare Basis für beide Segmente erhält. Für die Berechnung des Nettoergebnisses rechnen wir mit einem Steuersatz von 15%. Letztlich wird dann der Return on Invested Capital zum jeweiligen Immobilienwert des einzelnen Segments berechnet. Im 2020 waren die Returns in beiden Segmenten mit je 3,3% in etwa gleich hoch. Im 2021 hat das Yielding-Portfolio deutlich besser abgeschnitten als das Development-Portfolio und in den letzten 2 Jahren generierte aber das Entwicklungsportfolio sehr, sehr gute Ergebnisse und konnte gegenüber dem Yielding-Portfolio deutlich outperformen. Der größte Renditeunterschied zeigte sich im letzten Jahr, wo wir generell mit zinsbedingten Abwertungen konfrontiert waren und wo die guten Fortschritte im Entwicklungsportfolio zu größeren Aufwertungen führten. Diese Vergleiche sind auch sehr schön in der rechten Grafik ersichtlich. noch zum Transaktionsgeschäft auf Folie 25. Wie einleitend erwähnt, haben wir auch im 2023 wiederum verschiedene Liegenschaften, insbesondere auch Entwicklungsliegenschaften, veräußert. Es wurden 4 Liegenschaften mit einem Buchwert von insgesamt rund 107 Millionen, aber auch bestehende Mieteinnahmen von ca. 4 Millionen verkauft. Alle Verkaufspreise lagen deutlich über den Bilanzwerten, sodass der Bruttoverkaufsgewinn im Schnitt bei über 15% lag. Im letzten Halbjahr erfolgte lediglich ein kleiner Zukauf einer Baurechtsparzelle in Riehen, wo JAG bereits Baurechtsnehmerin war und sie wiederum Unterbaurechte an verschiedene Parteien weitervergab. Durch diese Landakquisition ist JAG nun die Eigentümerin des physischen Grundstücks und kann dadurch zukünftig den Nettoertrag sowie die Rendite auf der Liegenschaft steigern. So, jetzt übergebe ich das Wort gerne wieder an Stefan für unsere Themen im Nachhaltigkeitsbereich.
Nachhaltigkeit hat für HIAG in all ihren Facetten eine äußerst zentrale Bedeutung. Unsere Bestrebungen im Bereich Nachhaltigkeit sind langfristig ausgelegt, wobei wir im vergangenen Jahr wichtige Meilensteine erreichen und unsere Nachhaltigkeitsstrategie weiter verfeinern konnten. Im Berichtszeitraum haben wir den Dialog mit unseren Mietern und unseren Mitarbeitenden gestärkt und strukturierte Befragungen durchgeführt. Die Resultate daraus helfen uns, die Bedürfnisse der Mieter und Mitarbeitenden besser zu verstehen und uns als Unternehmen laufend zu verbessern. Ein weiteres Highlight war die Erarbeitung eines Maßnahmenpakets zur nachhaltigen Bewirtschaftung, was auch Green Lease-Verträge beinhaltet, die bereits in ansehnlicher Anzahl mit Wohn- und Geschäftsmietern abgeschlossen werden konnten. Seit vergangenem Jahr widerspiegelt sich unser nachhaltiges Handeln auch auf der Passivseite der Bilanz mit dem Abschluss der an Nachhaltigkeitsziele gebundenen Syndikatsfinanzierung. Parallel haben wir auch ein Green Financing Framework ausgearbeitet und extern prüfen lassen. Mit diesem Framework können wir künftig Green Bonds emittieren. Um unseren weitreichenden Aktivitäten im Bereich Nachhaltigkeit auch entsprechende Sichtbarkeit zu geben, wurde der Nachhaltigkeitsbericht aus dem Geschäftsbericht herausgelöst und als separates Dokument publiziert. Dabei haben wir zudem die TCFD-Empfehlungen umgesetzt und wichtige Kennzahlen im Bericht extern prüfen lassen. Aus den Nachhaltigkeitskennzahlen auf dieser Folie sehen Sie, dass hier auch insbesondere im Bereich Ökologie große Fortschritte macht und beispielsweise die CO2-Emissionen durch die umgesetzten Maßnahmen deutlich reduzieren konnte. Für HIAG ist das Thema Nachhaltigkeit nicht einfach eine schöne Glanzbroschüre, sondern ein fassbares, ernsthaftes Thema mit konkreten Zielen und Maßnahmen.
Sehr gut, danke Stefan. Und bevor wir dann zum Outlook 2024 kommen, noch sehr gerne gebe ich Ihnen das aktuelle Stimmungsbild des Schweizer Immobilienmarktes weiter. In der Tabelle oben rechts, wie gewohnt, die Übersicht der wichtigsten volkswirtschaftlichen Indikatoren, die auch einen relevanten Einfluss auf den Immobilienmarkt haben. Die Schweizer Wirtschaft verläuft, wie Sie alle wissen, aktuell recht stabil und es wird in den nächsten Jahren mit einem weiteren moderaten Wachstum gerechnet. Herausforderungen bestehen bekanntlich in der Exportindustrie. Insgesamt bleiben die Beschäftigungsaussichten aber positiv, primär getrieben vom Dienstleistungssektor. Die Nettozuwanderung dürfte damit weiterhin hoch bleiben, bei einer angenommenen Normalisierung von rund 70.000 Personen pro Jahr. Auf der Inflations- und Zinsseite scheint der Peak nun erreicht worden zu sein. Die aktuelle Teuerung befindet sich innerhalb des Zielbands der SNB und die langfristigen Finanzierungssätze sind gegenüber dem Vorjahr bereits um rund 60 Basispunkte zurückgekommen. Am kurzen Zinsende geht der Markt von 2 bis 3 Zinsschritten bis Ende Jahr aus. Generell zum Immobilienmarkt kann man sagen, dass dieser nach wie vor sehr robust ist. Die gestiegenen Zinsen haben bei einigen Immobilieninvestoren zwar etwas Spuren hinterlassen, mit höheren Finanzierungskosten und Immobilienabwertung im Schnitt von rund 2%. Aber alles erfolgte in einem überschaubaren Rahmen, was auch so von den meisten Marktakteuren erwartet wurde. Bei unseren relevanten Marktsegmenten, die auf der rechten Folienseite aufgeführt sind, entwickelt sich die Mietflächennachfrage insgesamt weiterhin robust. Im Gewerbebereich werden auslaufende Mietverträge in den meisten Fällen wieder langfristig verlängert und auch Mietzinsanpassungen auf ein höheres Marktniveau sind möglich. Bei neuen und größeren Gewerbeflächen ist aber auch eine gewisse Zurückhaltung der Industriefirmen zu spüren, was längere Vermarktungszeiten bedeutet. Der Logistikbereich ist unverändert solide. Beim stationären Retailbereich hat sich die Stimmung wieder etwas eingetrübt. Für gute Fachmarktstandorte sehen wir aber nach wie vor eine intakte Nachfrage und stabile Preise. Für den Büroflächenmarkt werden im Schnitt über die gesamte Schweiz nun fallende Mietpreise in diesem Jahr erwartet. Man muss hier aber differenzieren. In den CBDs von Zürich und Genf läuft es noch recht gut. Büros an B- und C-Lagen sind mit zunehmenden Herausforderungen konfrontiert. Im Mietwohnungsmarkt wird schweizweit in diesem Jahr nochmals ein deutlicher Anstieg der Angebotsmieten von fast 4% prognostiziert, nachdem diese bereits deutlich im Vorjahr gestiegen waren. Hier ist auch keine Trendwende absehbar. Die Transaktionspreise bei den Eigentumswohnungen sind schweizweit in den letzten 12 Monaten erneut durchschnittlich um 3% gestiegen. Die Aussichten sind hier zudem nach wie vor gut. Beim Transaktionsmarkt der Anlageliegenschaften reduzierte sich das gehandelte Volumen im 2023 markant, je nach Segment, um 50 bis 70 Punkte. Auch die gehandelte durchschnittliche Objektgröße lag nur noch bei 10, 15 Millionen, was zeigt, dass primär Privatpersonen und nur wenige institutionelle Investoren die Käufer waren. Im Baumarkt hat die Neubautätigkeit nochmals deutlich nachgelassen. Wir sehen daher je nach Region erste Überkapazitäten und je nach Gewerk auch bereits sinkende Baupreise, was unseren zukünftigen Bauprojekten helfen sollte. Zum Abschluss noch unser Ausblick für das laufende Geschäftsjahr. Wir rechnen für das 2024 mit einer weiteren deutlichen Steigerung der Mieteinnahmen gegenüber dem Vorjahr von rund 6%. Die Mehrerträge kommen primär aus den fertiggestellten Projekten, aus Neuvermietung sowie Index- und Referenzzinssatzanpassungen. Im laufenden Jahr rechnen wir zudem mit weiteren Vermietungserfolgen und erwarten per Ende 2024 eine nochmals verbesserte Leerstandsziffer über das Gesamtportfolio von rund 3,5%. In die Projektpipeline werden wir im laufenden Jahr voraussichtlich rund 110 Millionen primär in die aktuellen Bauprojekte investieren. Bei den größeren Entwicklungsprojekten dürften wiederum gute Fortschritte zu Neubewertungsgewinnen führen. Auch der Baufortschritt und zusätzliche Verkäufe beim Promotionsprojekt Kama Columbus sollten weitere Ergebnisbeiträge leisten. Im Transaktionsbereich sind in diesem Jahr keine größeren Investitionen wie im Vorjahr geplant. Einzelne Verkäufe könnten, wenn dann im zweiten Halbjahr stattfinden. Wir rechnen daher im laufenden Jahr nicht mit bedeutenden Verkaufsgewinnen. Im Bereich Nachhaltigkeit bei den Immobilien liegt der Fokus in der Erhöhung der Photovoltaikleistung auf unseren Liegenschaften auf rund 6,5 Megawatt Peak. Per Ende 23 waren rund 5 Megawatt Peak installiert. Ebenso sollen auch in diesem Jahr weiter Liegenschaften mit einem Nachhaltigkeitslabel zertifiziert werden. Bezüglich Ausschüttung wird die bisherige Dividendenpolitik unverändert weitergeführt. HIAG strebt nach wie vor eine positive Dividendenentwicklung in den nächsten Jahren an. Angesichts der vielversprechenden Zukunftsaussichten, vor allem im Vermietungs- sowie Entwicklungsbereich und dank weiteren Wohneigentumsverkäufen gehen wir trotz steigendem Finanzaufwand insgesamt von einem guten Geschäftsjahr 2024 aus. So viel zu unseren Ausführungen zum Geschäftsjahr 23 und zum Ausblick 24. Gerne nehmen Stefan und ich Ihre Fragen nun entgegen. Sie können diese jetzt bei Chorus Call anmelden.
Wir beginnen nun die Frage- und Antwortrunde. Wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte Stern und 1 auf Ihrem Telefon. Sie werden einen Ton hören, der die Aufnahme in die Warteschleife bestätigt. Falls Sie Ihre Frage zurückziehen möchten, drücken Sie bitte Stern und 2. Teilnehmer werden gebeten, während der Fragenstelle den Telefonhörer zu benutzen. Wenn Sie eine Frage haben, drücken Sie bitte jetzt Stern und 1. Die erste Frage kommt von Philipp Züger vom ZKB. Bitte schön.
Ja, guten Tag. Philipp Züger, Zürcher Kantonalbank. Ich hätte ein paar Fragen. Ich beginne mal mit einer. Vielleicht können wir das so abarbeiten. Die Leerstandsguidance, wo seht ihr dann weiteres Potenzial? Bei welchen Liegenschaften? Wenn ihr das noch etwas aus, noch genauer deklarieren.
Ja, guten Morgen, Philipp. Wir haben dieses Jahr jetzt mal keine Liste der Liegenschaften gezeigt, wo wir die größten Leerstände noch haben. Es sind immer noch so 1, 2, 3 Liegenschaften Westschweiz, wo wir noch Potenziale haben, auch eine Liegenschaft in Biersfelden. Und wir haben immer noch so Parking- und Lagerflächen UG, wo wir noch bessere Vermietungen hinkriegen können. Ist über das ganze Portfolio haben wir noch Potenzial. Aber was auch hilft, sind sicher die vollvermieteten, fertiggestellten Projekte, die einen Basiseffekt dann produzieren werden per Ende Jahr.
Okay. Und erwartet ihr auch noch zusätzlich baubedingt zusätzliche Mietausfall im laufenden Jahr?
Kommt mir gerade nichts in den Sinn. Wir haben in Neuchâtel haben wir ein kleines Bürotürmchen, das im zweiten Halbjahr ja leer wird und in eine Sanierung geht, ist aber nicht wesentlich.
Okay. Und in Bezug auf die Abwertungen, könnt ihr da sagen, in welchem Sektor prozentual am meisten abgewertet wurde?
Haben wir auf der Folie, lass mich schnell blättern, auf der Folie 11 haben wir da die Darstellung gemacht. Also es wurde im Gewerbeindustriebereich am meisten abgewertet in Prozenten. Könnten wir das noch rausrechnen? Können wir dir sonst zustellen?
Perfekt. Und dann vielleicht noch die letzte Frage. Wie hoch sind dann die Kosten dieses Konsortialkredites für die Bereitstellung, für die nicht gebrauchte Kreditlinie?
Das ist ein Drittel der Marge, die vereinbart wurde.
Entschuldigung, ein?
Ein Drittel, also 35%, um genau zu sein, der Marge, die wir zahlen müssen, wenn wir ziehen.
Okay, perfekt. Vielen Dank.
Die nächste Frage kommt von Holger Frisch von Zürcher Kantonalbank. Bitte schön.
Ja, schönen guten Morgen. Ich hätte auch einige Fragen, vielleicht so eher konzeptioneller Art. Ich habe gesehen, dass die Berechnungsgrundlage für den Vault geändert wurde. Jetzt wird da ausgewiesen mit einem Rückgang von 7 Jahren auf 6,7 Jahre. Vorher war es mal 8,1 auf 7,6 Jahre. Was ist die Motivation dahinter, dass man diese Berechnungsgrundlage geändert hat, obwohl sie eigentlich nicht verbindlich ist, diese Fachempfehlung?
Ja, das uns ist aufgefallen, dass wir einen wesentlichen Teil unserer Mietverträge nicht berücksichtigen im Vault. Also rund 10 Millionen der Mieterträge haben wir bisher nicht berücksichtigt, weil wir die Grenze bei einem Mietvertrag auf 100.000 Franken per annum gemacht haben. Und das erachten wir nicht gerade. Also wir wollten einfach das ganze Bild zeigen, nicht nur einen Teil unserer Mietverträge, um ehrlich zu sein. Und deshalb haben wir uns an dieser Guidance, dieser Richtlinie oder Empfehlung orientiert, um da das klar nachvollziehen zu können.
Also vielleicht kann man dazu noch sagen, oder? Also wir haben händeringend nach Standards gesucht. Und wir haben festgestellt, dass bei den Schweizer Investoren da eine große Vielfalt besteht, wie der Vault berechnet wird. Und letztlich ist da diese Empfehlung wahrscheinlich Best Practice inzwischen. Und wir haben daher uns entschieden, diese Richtlinien für die Berechnung des Vaults zu verwenden.
Okay, danke. Dann ich auch noch eine Frage zu den Bewertungen. Eben die größten Abwertungen sind im Bereich der Industrial Commercial Liegenschaften entstanden. Sind das auch liegenschaftsspezifische Gründe gewesen oder ist das alles rein auf die höheren Diskontraten zurückzuführen?
Ja, also primär Diskontraten. Das so kurz zu erwähnen.
Okay. Und dann habe ich gesehen, im Geschäftsbericht auf der Seite 5, wo das Portfolio dargestellt wird, Marktwert der Immobilienanlagen, dass insbesondere das Bauland jetzt 20,5% ausmacht, im Vorjahr waren es noch 13,6%. Können Sie erklären, was so zu dieser großen Verschiebung geführt hat?
Gute Frage. Können wir gerade nicht beantworten. Schauen wir an, melden uns bei dir.
Okay, wunderbar. Das wäre es gewesen. Herzlichen Dank.
Ja. Um weitere Fragen zu stellen, drücken Sie bitte Stern und 1. Die nächste Frage kommt von Andreas von Arx von Baader Helvea. Bitte schön.
Ja, guten Morgen. Und ich möchte mich im Voraus entschuldigen, wenn hier jetzt eine Frage kommt, die behandelt wurde. Ich war spät auf dem Call. Ich habe Fragen zu den Projekten in Lupik. Ist das Projekt, glaube ich, wieder leicht verschoben, wenn ich es richtig gesehen habe. Ich weiß auch nicht, ob da schon eine Baubewilligung da ist, aber soll trotzdem relativ kurzfristig erstellt werden. Also ist das da realistisch? Und wenn Sie da ein Update geben können. Und wenn wir gleich bei den Projekten sind, zum Thema Harm, Second Stage, das ist ja für 26. Wann würden hier die ersten Objekte in den Markt gehen? Danke. Ich hätte dann noch weitere Fragen, das sind nur die Fragen zu dem Projekt.
Ja, beginnen wir mal. Guten Morgen, Andreas. Beginnen wir mal mit Hausen Lupfig. Es sind ja dort drei Teilprojekte, es sind auch drei unabhängige Baufelder. Ich bin der Meinung, dass sie da nicht große Verzögerungen ergeben haben. Wir sind sogar ziemlich schnell unterwegs jetzt gewesen mit der Baueingabe. Und sehr erfreulich ist, dass wir auch keine Einsprachen bei all diesen Bauprojekten haben, obwohl es ja beispielsweise ein größtes Logistikzentrum hat, was in der Regel ja für ziemlich Aufruhr sorgt. Insofern, nein, glaube ich, haben wir keine Verzögerung. Also wir warten jetzt noch auf die rechtskräftigen Baubewilligungen ab. Da gibt es noch Themen beim Kanton, die angeschaut werden. Und je nachdem, wie schnell dann die Behörden sind, hoffen wir, dass wir dann ziemlich zeitnah mit den Bauarbeiten beginnen können. Zum Projekt CHAM, zweite Etappe, dort sieht es so aus, dass wir mit dem Baubeginn nach den Sommerferien starten wollen. Und dann wäre dann die Fertigstellung im Q4 26. Das ist gestaffelt in zwei Etappen. Wahrscheinlich August und November 26.
Okay, dann frage ich vielleicht ein bisschen anders. Also wann gäbe es dann die ersten Reservationen oder ab wann ist das P&L wirksam?
Also wenn man jetzt die Promotionsgeschichten anschaut, es ist so, oder wir wollen jetzt in der ersten Etappe Kama Columbus, wollen wir jetzt noch einen möglichst großen Anteil an Wohnungen verkaufen. Wir haben dort noch vor allem 2,5-Zimmer-Wohnungen, die da noch zu verkaufen sind. Und wenn wir dann einen guten Projektstand haben, in der ersten Etappe Verkaufsstand, dann werden wir mit der zweiten Etappe starten. Ich gehe davon aus, es wird im Mitte nächsten Jahr sein. Q3 wahrscheinlich nächstes Jahr. Der Baubeginn ist aber quasi schon dieses Jahr im August.
Okay. Jetzt Capital Recycling, habt ihr gesagt, dass hier keine größeren Verkäufe kommen dieses Jahr. Ist das mehr den Marktbedingungen geschuldet oder eurer Meinung, dass das Portfolio schon aufgeräumt ist?
Ihr zweiteres. Wir sind da schon sehr gut unterwegs. Wir haben da in der Vergangenheit ja also fast 300 Millionen Immobilien verkauft, was für unsere Größe doch stattlich ist. Und wir haben noch zwei, drei Opportunitäten, die wir verkaufen könnten. Aber wie schon angetönt im Call, wir würden auch Cashflow verkaufen, was natürlich auch gut ist, wenn wir das noch möglichst lange behalten. Also es ist nicht dem Marktumfeld geschuldet, wir haben sehr gut verkauft, sondern dass wir eben auch die Cashflows noch brauchen im Sinne des Dividendensubstrats.
Aber das heißt, für die mittelfristige Pipeline kommt kein signifikanter Beitrag durch Verkäufe mehr. Also wird dann irgendwann mal eine Kapitalerhöhung herkommen.
Ja, Stefan Hilber hat es auf der Folie, muss ich schnell blättern, auf dieser Cashflow-Folie Seite 17 gezeigt, oder? Wir haben in Midterm Perspektive etwa 140 Millionen Verkaufserlöse aus dem Investitionsprogramm vorgesehen. Das ist ein Programm, das geht die nächsten 3-4 Jahre. In diesem Jahr wird sicher weniger gemacht werden als dann nächstes oder übernächstes Jahr. Also das ist etwa die Zielgröße.
Also einfach nur temporär dieses Jahr und dann die 140 für die Mitte.
Ja, also das, was wir dieses Jahr machen, ist diesen 140 enthalten.
Ja. Was ist eine B-Lage im Büromarkt? Wo fängt das an? Also da, wo man sieht, dass Druck ist, auch auf den Mieten. Ist das schon in Altstädten?
Ist das schon ja, ich glaube, Altstädten ist noch okay, Oerlikon ist noch okay. Und wenn es nach Richtung Schlieren geht, dann fängt die B-Lage an.
Und bei den Städten?
Aber da,
Bern B-Lage oder Biel? Oder?
B-Lage von Städten. Ja, Bern ist sicher nicht eine Großstadt, ist sicher nicht so gut wie Zürich. Biel ist sicher eine B-Lage im Bürobereich. Ich glaube mal, es gibt so einen guten Raster. Es gibt CBD, oder? Das ist klar, das ist Prime. Und da gibt es auch innerhalb von Großstädten gibt es da A-Lagen. Und dann fällt es dann relativ schnell ab.
Also das heißt, Zürich und Genf ist Prime.
Also CBD in Zürich, Genf ist Prime.
Okay, dann noch zu der Diskontrate. Ich frage ja hier den wahren Experten. Mir fällt einfach auf, die Diskontrate ist relativ mehr angestiegen als bei der Konkurrenz, also die reale Diskontrate für das Bestandesportfolio. Aber die Abwertungen, sagen wir in Prozent vom Portfoliowert, ja nicht so signifikant anders, meiner Meinung nach, nochmal auf dem Bestandesportfolio. Also woher kommen diese Unterschiede? Wieso sind das nicht gleiche Sensitivitäten bei allen Unternehmen?
Ja, also die Marktwertveränderung, das basiert auf verschiedenen Faktoren, Variablen in dieser DCF-Bewertung. Der Diskontsatz hat zwar der größte Hebel, ist aber nur eine einzige Variable. Es gibt auch andere größere Variablen, das sind die Marktmietannahmen, struktureller Leerstand und OPEX und CAPEX-Annahmen. Und bei uns ist es jetzt so rausgekommen, wir haben den Vergleich zu den anderen Gesellschaften gar nicht gemacht. Ich glaube, entscheidend ist, was die Veränderung des Marktwertes letztlich resultiert hat.
Also hier gibt es nicht irgendwie strikte Regeln, die man anwenden könnte, scheinbar, oder?
Nein, der Bewerter ist angehalten, irgendeinen Markt nach Fair Value zu bewerten. Und der Diskontsatz ist ein Faktor, wie man zu diesem Ziel kommt.
Okay, dann habe ich noch eine letzte Frage bezüglich dem Aktienkurs. Ich meine, es ist eine klare Underperformance versus Peers im letzten Jahr, meiner Meinung nach. Und operationell lässt sich ja das, finde ich, jetzt schwierig rechtfertigen. Also es ist ja nicht in eurer Hand, aber wenn jetzt hier nicht eine klare Verbesserung kommt, wann wäre der Zeitpunkt, dass man sich andere Punkte überlegt, um Aktionärswert zu schaffen auf dem Kurs? Ich denke jetzt hier vor allem bezüglich Konsolidierung im Sektor.
Also grundsätzlich können wir sagen, was wir den Aktienkurs eigentlich nicht kommentieren. Ich kann aber zwei Dinge festhalten. Wir sind mit dem Aktienkurs natürlich auch nicht zufrieden. Und ich kann Ihnen auch sagen, dass wir im Hinblick auf unser operatives Geschäft alles unternehmen, damit wir nachhaltig den Wert für die Investoren schaffen können. Insofern haben wir keinen Druck. Wir wissen, was wir zu tun haben im operativen Geschäft. Und auch solche Konsolidierungsgedanken, das sind keine Themen aktuell für uns.
Aber ich meine, es könnte ja irgendwie ein 25% Discount potenziell verschwinden, wenn das HIAG-Portfolio unter einem anderen Namen formieren würde, wenn jetzt eine Fusion gemacht würde mit einem der anderen entwicklungsorientierten Spieler. Da wäre auf einen Schlag potenziell signifikant Upside möglich.
Solche Gedankenspiele machen wir nicht. Wenn das andere Gesellschaften machen, dann ist das ihr Thema. Ich denke, wir sind operativ sehr, sehr gut unterwegs und wir werden da weiter unsere Leistungen zeigen.
Vielen Dank.
Danke auch, Andreas.
Meine Damen und Herren, das war die letzte Frage. Ich gebe jetzt die Konferenz nun wieder zurück an Herrn Völsi für eventuelle Schlussbemerkungen.
Gut, wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, dann bedanken wir uns ganz herzlich für Ihre Zeit und Ihr Interesse an HIAG. Wir wünschen Ihnen alles Gute und freuen uns auf die bilateralen Gespräche in den nächsten Tagen. Machen Sie es gut und bis bald.
Meine Damen und Herren, die Telefonkonferenz ist nun beendet. Wir bedanken uns für Ihre Teilnahme. Auf Wiederhören.